Wir wollen bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Das heißt, wir müssen in unsere Infrastruktur investieren. Wir müssen alles, was bislang, wir haben zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird, mit normalem Gas. Da müssen wir schauen, gelingt es, das vielleicht auf Biogas umzustellen oder aber zu ersetzen durch Großwärmepumpen oder ähnliches. Und das sind natürlich gigantische Projekte, die aber auch finanziert werden müssen.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Falls ihr euch über die ungewohnte Stimme wundert, ich unterstütze zukünftig das Team. Ich bin Gudrun Huhnecke, kümmere mich normalerweise redaktionell um unsere Website und darf euch heute Technik aufs Ohr geben. Ich freue mich total, denn wir starten mit einem spannenden Gespräch in unseren Themenmonat. In den nächsten Ausgaben geht es um Gesundheit in Zeiten des Klimawandels. Und in dieser Folge schauen wir genauer auf das Nachhaltigkeitsmanagement von Kliniken. In Krankenhäusern hat ja zu Recht das Wohlergehen der Patientinnen und Patienten oberste Priorität. Und dazu müssen alle Prozesse den fortlaufenden Betrieb garantieren. Darum erwartet man vielleicht nicht, dass Überlegungen zur Nachhaltigkeit hier eine große Rolle spielen. Aber dass es manchmal doch der Fall ist, weiß unser heutiger Gast besser. Ich bin gespannt, von ihm mehr über die Möglichkeiten im Klinikbetrieb zu erfahren. Er war gerade erst in Berlin als einer der zentralen Impulsgeber bei unserem Zukunftsgespräch der VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 mit dabei, wo wir über Wege zu einer zukunftsfesten, nachhaltigen Gesundheitsversorgung diskutiert haben. Bei mir ist Frank Zukowski vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz UKE. Dort ist er Leiter der Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klinikmanagement und stellt sich der Aufgabe, das UKE bei diesem Thema weiterzuentwickeln. Hallo Herr Zukowski, herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
Hallo, guten Tag, freue mich dabei zu sein.
Herr Zukowski, wie schon erwähnt, leiten Sie die Stabsstelle Nachhaltigkeit Klimamanagement am UKE Hamburg. Wann haben Sie gemerkt, dass das ein Thema ist, mit dem Sie sich beruflich beschäftigen möchten?
Ja, letztendlich ist das sogar schon, bevor ich im UKE begonnen habe, ein Thema gewesen. Ich war zuvor auch im Marienkrankenhaus in Hamburg tätig und noch zuvor im Asklepios Klinikum St. Georg. Und gerade im Marienkrankenhaus haben wir eben auch eine ähnliche alte Baustruktur. Und es war immer ein Ziel, schon mal energieeffizient, also möglichst energiesparsam die Klinik am Laufen zu halten. Also dort Energie einzusparen, wo es nicht stört. So, und das hat sich dann fortgesetzt bei uns im UKE. Ich bin hier seit 2003, also auch schon seit 22 Jahren tätig. Und lange Zeit war ich als Geschäftsführer der technischen Servicegesellschaften aktiv. Also alles, was mit Bau, Technik, dem sogenannten Facility Management zu tun hat. Das inkludiert auch die Energieversorgung. Und nicht zuletzt eben auch die Medizintechnik. Und weil wir eben das gesamte UKE über diese Tochtergesellschaften mit Energie versorgt haben und eben auch die Anlagen funktionsfähig bereitgestellt haben, ging es auch da schon immer darum, zu überlegen, wie kriegen wir das sicher, unterbrechungsarm und dann eben noch ergänzend eben auch möglichst nachhaltig hin.
Und was, dann haben Sie ja schon ziemlich früh sehr viel getan in diesem Bereich. Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, bereits 2010 eine Arbeitsgruppe, das grüne UKE, zu gründen und das Thema Nachhaltigkeit wirklich ganz konkret nochmal in den Fokus zu rücken und einzugehen?
Ja, also neben dem, was ich dann schon in meinem eigenen Aufgabenfeld regelmäßig gemacht habe, war es so, dass Hamburg im Jahr 2011 Umwelthauptstadt Europas, also Green Capital, wurde. Und da wir mit unseren jetzt über 16.000 Beschäftigten und auch damals schon zweitgrößter Arbeitgeber der Stadt Hamburg waren, war es natürlich auch naheliegend, dass auch wir unseren Part dazu beitragen. Und unser damaliger Vorstand hat dann gesagt, Mensch, wie können wir mitmachen? Wo stehen wir denn? Dann haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, nämlich das grüne UKE. Und mit dieser Arbeitsgruppe haben wir dann mit der Unternehmenskommunikation, mit dem Projektmanagement und Change Management, mit den Verantwortlichen aus dem Bereich Sicherheit und Umwelt und eben mit mir eben als Verantwortlicher für Bau und Technik alles mal zusammengeführt und haben geguckt, was machen wir denn schon? Das haben wir dann alles ganz gut aufbereitet, sogar mit einer externen Unterstützung. Da hat uns die Firma Siemens mit so einem Green Plus Check beleuchtet und wir waren sehr begeistert über das Ergebnis, weil viele, die schon mitgemacht haben, die waren alle so mit 50 Punkten unterwegs, die anderen Kliniken. Wir waren schon bei fast 80 Punkten und unser Vorstand, der fand das nicht nur gut, sondern hat gesagt, so jetzt geben wir mal richtig Gas, jetzt wollen wir noch besser werden und hat dann eben auch gesagt, dass wir unbedingt alles das, was wir noch nicht haben machen können, möglichst auch in Angriff nehmen.
Das klingt ja nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte, auch dass Sie das dann über diese Green Capital Geschichte 2011 hinaus fortgesetzt haben. Können Sie uns mal ein paar Zahlen geben, um den Verbrauch und die Emissionen einer großen Klinik wie dem UKE ein bisschen einzuordnen?
Ja klar, wir sind natürlich, das muss man auch immer ganz offen eingestehen, natürlich mit unserem 24-7-Betrieb, mit sehr viel Medizintechnik, mit sehr viel auch IT, natürlich ein sehr großer Energieverbraucher. Und wenn man jetzt mal so auf das ein paar Kennzahlen runterbricht, dann haben wir so einen Gesamtenergieverbrauch so von rund 150 Gigawattstunden. Wenn es um den Stromverbrauch geht, haben wir auch gerade jüngst nochmal sogar einen zusätzlichen Verbrauch, weil wir neue Gebäude in Betrieb genommen haben, der sich also für das gesamte Jahr 2025 so bei rund 61 Gigawattstunden bewegt. Wir sind mit Fernwärme versorgt, das sind rund 64 Gigawattstunden. Und wenn man das nochmal in umgewandelte Energie betrachtet, dann sind es nochmal 13 Gigawattstunden an Kühlenergie und auch Dampf mit 17 Gigawattstunden ist auch nochmal eine große Energie. Und wenn man nochmal auf das Medium, das ist ja keine Energie, auf das Medium Wasser schaut, dann haben wir 300.000 Kubikmeter rund, die wir im Jahr verbrauchen. Das heißt, das sind schon ganz gigantische Zahlen. Und umso wichtiger ist es, dass wir mit all den Ressourcen sehr sparsam umgehen.
Das sind ja wirklich enorme Größen, von denen wir da sprechen. Sie haben sich aber auch konkrete Ziele gesetzt. Bis wann planen Sie denn den Betrieb klimaneutral realisieren zu können?
Ja, wir wollen bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Das ist tatsächlich nicht einfach. Dazu brauchen wir auch eine ganz intensive Mithilfe. Und in Hamburg gibt es eben auch einen Rahmen. Wir sind hier als Stadtstaat besonders unterwegs. Und hier gibt es eben auch von der Stadt eine Zielsetzung, dass wir bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein wollen. Und hier versuchen jetzt eben, also sind wir sehr aktiv dabei, noch zu überlegen, was dazu notwendig ist. Und diese externe Unterstützung, von der ich gerade sprach, da geht es darum, dass natürlich die Energien, die wir weiterhin in einer ähnlichen Dimension und voraussichtlich sogar in einer zunehmenden Dimension benötigen werden, dass der uns dann eben auch klimaneutral erreicht. Also das heißt Grünstrom, bei der Fernwärme, mit der wir angebunden sind, heißt es eben auch, dass diese eben auch möglichst nicht fossil, sondern eben auch letztendlich grün bereitgestellt wird und so weiter. Das heißt also, das sind einmal interne Maßnahmen, die wir benötigen. Das heißt, wir müssen in unsere Infrastruktur investieren. Wir müssen alles, was bislang, wir haben zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird, mit normalem Gas. Da müssen wir schauen, gelingt es, das vielleicht auf Biogas umzustellen oder aber zu ersetzen durch Großwärmepumpen oder ähnliches. Und das sind natürlich gigantische Projekte, die aber auch finanziert werden müssen.
Jetzt haben Sie ja schon ziemlich viel auch zu den verschiedenen Energieträgern gesagt. Aber Nachhaltigkeit im Klinikalltag bedeutet ja nicht, Spritzen wieder zu verwenden oder ein Refill bei Infusionsbeuteln. Was sind denn die größten Stellschrauben, durch die Sie wirklich im Klinikbetrieb am UKE das nachhaltiger gestalten können?
Ja, also ein großer Hebel sind natürlich die maßgeblichen Effizienzsteigerungen im Bereich der Energieversorgung, also Energieeffizienz. Wir haben ein großes Energiemanagementsystem und auch ein ganz tolles Team, das sich wirklich um alle Anlagen kümmert, die eben auch überlegen, wo kriegen wir die Energie her. Wir messen an jedem Gebäude, welche Energien dort verbraucht werden, können dadurch in den technischen Mannschaften sehr schnell darauf reagieren, wenn wir abnorme Verbräuche sehen. Und wir versuchen natürlich auch dann bei Altanlagen zu sehen, wie wir sie besser steuern können, haben eine Gebäudeleittechnik. Das heißt, da sieht und oder auch bei OP-Anlagen so als ein Beispiel zu nennen, die sind natürlich in der Nacht an vielen Stellen nicht benutzt. Und die Normen beschreiben vielfach, dass man sie weiter betreiben muss. Da versuchen wir dann eben auch den Betrieb zu reduzieren. Also das sind also alles Themen, die sich so im energetischen Bereich dann widerspiegeln. Wir haben natürlich auch gerade, was unsere sehr große und immer noch weiter steigende Mitarbeitendenzahl angeht, auch Mobilitätsangebote. Wir versuchen eben, dass so viele Menschen wie möglich täglich ihren Weg zum Arbeitsplatz mit Fahrrädern oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu machen, haben da mit einem netten Titel, nämlich die Werkstatt heißt Dr. Bike, eine Fahrradwerkstatt bei uns vor Ort, bei der sogar eben Mitarbeitende jährlichen Gutschein von 20 Euro bekommen, um dann Reparaturen durchführen zu lassen. Genau, und dabei ist eben die Besonderheit, dass man dann eben, sofern die Ersatzteile vorhanden sind, dann morgens das Fahrrad abgibt und abends dann repariert in Empfang nimmt. So, das sind so Beispiele, und weitergehend versuchen wir natürlich eben auch, dass wir bei den fahrradunterstützenden Maßnahmen, wir sind auch zertifiziert als fahrradfreundliche Arbeitgeber, das ist vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub so ein Zertifikat, das verteilt wird in der höchsten Stufe in Gold, eben auch dann ausreichend Fahrradstellplätze zur Verfügung zu stellen und eben das Erreichen des UKE mit dem Fahrrad möglichst zu erleichtern.
Wir haben jetzt viel über die großen Stellschrauben gesprochen. Sie haben auch viel über die Mobilität gesprochen, die Sie bei Ihren Mitarbeitenden verändern wollen. Aber 16.000 Leute, das ist natürlich auch schon ein ziemlicher Impact. Wie binden Sie die Mitarbeitenden in Ihre Vision mit ein?
Oder sprechen Sie einen ganz bedeutenden Punkt an, weil das, was man regelmäßig zu Hause sehr selbstverständlich macht, nämlich Wertstoffe trennen, also den Müll vernünftig sortieren, Energie sparen, indem man dann, wenn man einen Raum verlässt, das Licht ausschaltet oder auch eben Heizung runterdrehen im Winter, wenn man das eigene Gebäude verlässt, die eigenen vier Wände. Das passiert gelegentlich dann doch im beruflichen Alltag, aus welchen Gründen vielleicht, weil man nicht so intensiv darüber nachdenkt, nicht ganz so intensiv. Und aus dem Grunde fordern wir regelmäßig nicht nur die Führungskräfte bei uns auf, Vorbild zu sein, sondern wir haben auch sehr viele Umweltmanagement-Koordinatoren. Das sind über 60 Mitarbeitende in allen Bereichen, vielfach auf den Stationen, in administrativen Bereichen, dann auch uns zurückzukoppeln, was denn auch ankommt überall. Und immer wieder versuchen wir zu unterstreichen, auch über Schulungen, über Hinweise, dass eben genauso wie zu Hause einfach energiesparendes Verhalten auch dem UKE dienlich wäre. Und das passiert, wie ich das so wahrnehme, immer besser, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, dass man versucht eben nicht mit Aufzügen zu fahren, sondern die Treppen zu benutzen. Also wirklich so die, wie man so schön sagt, Basics, bei denen das wirklich ohne viel Nachdenken klar ist, dass das auch letztendlich eine klimaunterstützende Wirkung hat.
Jetzt liegt der Fokus bei einer Klinik zuallererst auf dem Wohl der Patientinnen und Patienten. Potenzielle Infektiosität schränkt den üblichen Prozess der Mülltrennung erheblich ein. Für welchen Anteil vom medizinischen Abfall ist Recycling denkbar und wo ist es vollkommen unrealistisch?
Ja, Sie haben absolut recht. Sowohl die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten als auch die Sicherheit im Behandlungsprozess und auch im Diagnoseprozess hat natürlich allerhöchste Priorität. Da werden wir auch nie dran ruckeln und auch nie dran herumdoktoren, sondern ganz klar ist, das steht immer an alleroberster Stelle. Aber wenn wir jetzt an Recyclingprozesse denken, dann haben wir natürlich vielfach Umverpackungen, die überhaupt nicht mit einem Patientin oder einem Patienten in Berührung kommen. Mit der Herausforderung, dass wir vielfach genau an den Stellen, wo diese Umverpackungen dann anfallen, dass wir dort eben nicht so ausreichend getrennende Abfallbehältnisse haben. Und man muss eben sehen, das ist ja in eingeschleusten Bereichen, da müssen wir diese getrennten Abfallteile dann auch erstmal in den Entsorgungshof bringen. Das heißt, die gesamte Hauslogistik muss darauf eingestellt werden. Mhm. Aber das sind auch durchaus Themen, wo wir versuchen, dann dieser Wertstoffe dann habhaft zu werden, zusammen mit den Verantwortlichen in OP und auch auf den Stationen diskutieren wir, wo wir dann aber trotzdem immerhin Teile davon, die bislang eben verbrannt werden oder dann als patientennahe und potenziell infektiöse Abfall gelten, diesen Weg dann umgehen können und dann tatsächlich die einem Recycling zuführen. Natürlich versuchen wir auch Papier zu trennen, das heißt also Papier zu sammeln und dann eben auch einer Wiederverwendung zuzuführen, obwohl wir natürlich insgesamt versuchen, vom Papier wegzukommen, weil sehr viel digitalisiert erfolgt und wir eben auch die Verfügbarkeit der ganzen Daten für die Patientinnen und Patienten, für die Behandlungsprozesse auf digitaler Struktur erwirken. Ja, ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass jede Klinik intern sehr strukturiert mit den Abfällen umgehen muss. Es gibt sicherlich in jeder Klinik einen sogenannten Abfallplan, weil es ja ganz spezifische Abfälle gibt, die es so in normalen Haushalten nicht gibt. Während der OP kann man sich eben vorstellen, dass dort angefangen von Tupfern, von Abdeckungen, aber auch durchaus durch Entnahme von Körpergewebe eben ganz spezifische Anforderungen bestehen, die dann auch wiederum auch aus ethischen Gründen oder aus anderen Gründen keinesfalls einen normalen Weg gehen können. Und es gibt aber auch viele Abfallbestandteile, bei denen, wenn man darüber nachdenkt, man durchaus auch ganz normal Wertstoffe gewinnen kann. Das tun wir dann auch. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist dabei, dass man die gesamte Entsorgungskette, also von der Entstehung bei uns in der Klinik über den Transport bei uns in der Klinik und dann aber auch der Transport von unserer Klinik hin zu den Entsorgungshöfen und den Entsorgungsbetrieben im Auge haben muss. Und da müssen wir halt immer sehr genau aufpassen, welche Gefährdungen von Abfallbestandteilen ausgehen. Das eine sind zum Beispiel spitze Gegenstände, diese sogenannten Sharps, wie Kanülen, wie Skalpelle, die eben über diesen gesamten Entsorgungsweg auch demjenigen, der das nicht weiß oder der dem ungeschützt ausgesetzt ist, möglichen Schaden zufügen kann. Deswegen muss man da von Anfang bis zum Ende diese gesamte Kette durchdenken, damit es eben diese Gefährdung nicht gibt. Genauso wäre es eben mit infektiösen bzw. potenziell infektiösen Materialien und Abfällen. Auch diese dürfen keinesfalls auf einem normalen Entsorgungsweg transportiert und bewegt werden. Also die gesamte Logistik muss das eben auch wiedergeben, dass eben niemand in dieser gesamten Entsorgungskette in dem Prozess dann mit diesen potenziell infektiösen Materialien in Verbindung kommt. Aber alles, was man vorher tun kann, um eine sichere Trennung zu bekommen, das ist eben das, was das Know-how ist, das man benötigt in den Kliniken, um dann eben auch Chancen zur Wertstoffgewinnung hinzubekommen.
Das ist ja schon sehr viel und das UKE Hamburg ist ja wirklich auch schon ein beeindruckender Komplex und ich sehe, dass ja Sie schon mit sehr vielen Maßnahmen daran arbeiten, klimaneutraler zu werden. Aber wie heißt es so schön, viel hilft viel. Wie sieht es denn bundesweit aus? Sind Sie mit anderen Klinikbetreibern im Austausch oder arbeiten Sie schon mit Herstellern von Medizintechnik zusammen? Gibt es gemeinsame Bestrebungen, die Nachhaltigkeit im Gesundheitssektor weiter zu verbessern?
Ja, ganz ausdrücklich ja. Also in beide Richtungen. Sowohl mit anderen Kliniken, da muss man sagen, da haben sich auch in den letzten Jahren ganz tolle Netzwerke gebildet. Ausgehend so das erste mir bekannte Netzwerk, mit dem wir auch ganz eng zusammenarbeiten, das ist Klug e.V., das ist die Gesellschaft für Klimaresilienz im Gesundheitswesen. Dazu gibt es jetzt einen Ableger, das ist Klimec. Die kümmern sich darum, dass die Gesundheitseinrichtungen klimaresilient werden. Das heißt, dass eben insgesamt viele Krankenhäuser gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur, ergänzend zur Resilienz gegenüber den Klimaeinwirkungen, wie jetzt Hitzewellen, wie Starkregen, wie Stürme, die eben auch mehr zunehmen, Blitzeinschläge, dass aber auch ergänzend die sonstige Infrastruktur resilient wird, wie wenn es um IT geht, Cyberangriffe und so weiter. Also da gibt es eben ein ganz großes Themenfeld und diese beiden Netzwerke sind welche, die eben auch wirklich allen Kliniken sehr offen gegenüber sind. Da kann also jeder mitmachen und man unterstützt sich gegenseitig mit guten Ideen. Ein drittes Netzwerk ist ZUKE, Zukunft Krankenhauseinkauf, wo man ganz originär vom Einkauf von Medizinprodukten kam und sich auch jetzt gegenseitig mit ganz vielen Pilotprojekten, mit Best Practices super unterstützt. Da gibt es sehr viele sogenannte Nachhaltigkeitsbotschafter, die eben auch dann aus ihren Kliniken berichten. Ja, und last not least, innerhalb des Verbandes der Deutschen Universitätskliniken, denen ja allesamt gemeinsam ist, dass sie eben die Medizinerinnen und Mediziner von morgen ausbilden, also Zahnmedizin und Humanmedizin, bei uns sogar auch noch Hebammen, die bei uns ausgebildet werden und auch die Forschung vorantreiben, die sind natürlich eben auch nochmal in besonderer Form gefordert, dann eben auch dann diese Aktivitäten für Lehre und Forschung noch mit einzubinden. Da gibt es eben auch unter dem Dach des Verbandes der Universitätskliniken Deutschlands, VUD, jetzt eben auch seit 4 Jahren, das habe ich sogar auf den Weg gebracht, eine Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe, bei denen wir eben auch gerade diese besonderen Herausforderungen gemeinsam angehen und uns in ähnlicher Form wie gerade beschrieben gegenseitig unterstützen, indem wir dann uns gemeinsam Vorträge dann organisieren organisieren, indem wir dann die Best Practices teilen. Oder auch, wenn jemand mal eine Frage hat und sagt, Mensch, ich brauche mal jetzt die Schwarmintelligenz. Wie sieht denn das eigentlich aus mit doppelstöckigen Fahrradstellplätzen oder welches Thema auch immer gerade ansteht? Dann hat man da so ein Forum zur Verfügung, um sich dann ganz niederschwellig auszutauschen.
Sie haben vorhin über die Kooperation mit anderen Unternehmen gesprochen, wie zum Beispiel auch Klug. Natürlich steht da immer der Gesundheitsschutz und oft auch nachhaltige zum Beispiel Energiegewinnung im Fokus. Sie haben aber auch darüber gesprochen, wie das UKE sich klimafest macht, weil es gibt ja auch andere Anforderungen. Sie haben kurz darüber gesprochen, Starkregenereignisse, andere Klimaextremereignisse. Wie ist das UKE dort aufgestellt?
Ja, also ist genau richtig, dass wir auf der einen Seite natürlich sehr intensive Bestrebungen haben, nachhaltig zu sein. Auf der anderen Seite ist dieses Thema Resilienz gegenüber allen Fragestellungen, die auf uns als Klinikbetrieb wirken, ganz wichtig. So dass wir immer auch sehen müssen, dass im Beispiel der Energieversorgung das, was den Betrieb bei uns ermöglicht, das ist die Verfügbarkeit von Strom, das ist die Verfügbarkeit von Trinkwasser, das aber gleichzeitig auch Prozesswasser ist. Mit anderen Worten, die Heizungssysteme oder auch die Kühlsysteme laufen ja wasserbasiert. Und wenn wir kein Wasser mehr bekämen, auch wenn wir mitten in der Stadt sind, dann könnten wir den Betrieb eben auch sofort einstellen. Umso wichtiger ist es, dass man eben auch solche Fragestellungen sehr vorausschauend betrachtet. Da gibt es bei uns auch ein sogenanntes Business Continuity Management oder Fortführungsmanagement, sodass eben sichergestellt ist, dass eben Unterbrechungen oder Ursachen für Unterbrechung einer Versorgung bekannt sind, dass man rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen betreibt. Und am Beispiel Wasser ist es zum Beispiel so, dass eben aus dem Grunde ein Brunnen dafür bei uns aufgebaut wurde, weil es eben durchaus sein kann, dass die Wasserversorgung entfällt. Und für diesen Fall haben wir eben dann vorgesorgt.
Da ist ja wirklich sehr viel Expertise und Know-how im Spiel. Wenn wir damit jetzt zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Wir haben schon gehört, das große Ziel ist Klimaneutralität 2040. Was sind denn die konkreten Maßnahmen in den nächsten Jahren, die jetzt noch erforderlich sind, um Ihr Ziel zu erreichen?
Ja, also auf uns bezogen gibt es übrigens ein ganz tolles Projekt. Wir haben die Hamburger, die kennen das wahrscheinlich, weil das auch immer sehr prominent auch gleich in den Medien sichtbar wird. Kooperation mit dem berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhaus Hamburg-Boberg, um hier eben auch insgesamt die Versorgung zu bessern, nochmal Synergien zu erreichen. Aber auch die Erreichbarkeit unserer Klinik ganz spezifisch soll Ende der 30er Jahre, also 2038 wahrscheinlich mit einer eigenen U-Bahn-Haltestelle erfolgen. Ja, aber das ganz große Thema, das alle verbindet, ist, dass mit Sicherheit die Infrastruktur und die Gebäude, die ja vielfach über viele Jahrzehnte in den Kliniken betrieben werden, dass diese nochmal erneuert werden, nochmal in Richtung Energieeffizienz auch neue Anlagen bekommen, weil wir haben hier hochkomplexe Klimaanlagen, wir haben sehr komplexe Wärmeversorgungsanlagen und auch Kälteversorgung. Da stecken, wenn man dort ausreichend Mittel zur Verfügung hätte, diese Systeme allesamt deutlich auf einen besseren und aktuellen Stand bringen, sicherlich auch noch mal eine ganze Menge Einsparmöglichkeiten drin, um dann am Ende wirklich klimaneutral zu werden.
Das waren ja wirklich viele Einblicke. Vielen Dank dafür, Herr Zukowski, dass Sie uns an Ihrer Arbeit haben teilhaben lassen.
Ja, sehr gern.
Wenn ihr noch weiter in das Thema eintauchen möchtet, findet ihr in den Shownotes wie immer Links zu weiteren Infos. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über eure Themenvorschläge und euer Feedback an podcast@vdi.de. Oder über unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.